Ich möchte jetzt den Bibeltext vorlesen, der für heute ausgesucht ist. Heute ist ausgesucht aus der Apostelgeschichte, in deren Reihe wir uns befinden, Kapitel 6, Vers 8 bis Kapitel 8, Vers 1. Keine Angst, ich lese es nicht alles, sondern wir lesen es in zwei Teilen und nicht alle Teile davon. Ich beginne in Kapitel 6, Vers 8. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige auf von der Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und einige von denen aus Kilikien und der Provinz Asia und stritten mit Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und mit dem Geist, in dem er redete. Da stifteten sie einige Männer an, die sprachen, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Städte zerstören und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Und alle, die im Hohen Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Da fragte der Hohepriester, ist das so? An dieser spannenden Stelle beginnt Stephanus jetzt zu antworten und er beginnt damit, so ein bisschen gefühlt das Alte Testament zusammenzufassen, zumindest die Geschichte, wie es anfing, spricht viel von Abraham und seinen Söhnen. Und da haben wir dann von Kapitel 7, 2 bis auf jeden Fall 7, 50, also 48 Verse lang erstmal nochmal so ein bisschen das, was bisher war. Und dann steige ich in seiner Rede am Ende ein. Und dann sagt Stephanus, ihr halsstarrig und unbeschnitten an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt's nicht gehalten. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode.
Ja, jetzt sind wir an unserer letzten Teil von dieser Predigtreihe, das wir angefangen hat, so ein paar Monate vorher, an die erste Teil von der Apostelgeschichte. Und ich wollte unbedingt, dass wir diese ganze Geschichte von Anfang bis jetzt hören, weil das war die Anfang von die erste Gemeinde. Und wir können viele Lehre daraus nehmen für uns selber, was wir hier gelernt kann von dieser Geschichte dahin. Und Jesus hat gesagt, du wirst meine Botschafter sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und der ganzen Welt. Bis jetzt ist es nur in Jerusalem. Und hiernach, nach dieser Verfolgung, fängt jetzt eine Verfolgung von Paulus an. Wir alle kennen diese Geschichte. Und jetzt werden sie zerstreut in der ganzen Welt. Und jetzt geht die Botschaft in die ganze Welt. Aber wir stehen zuerst immer noch bei armer Stephanus. Armer Stephanus hat gerade eine neue Stelle bekommen, eine Diakonin, eine erste Diakonin in die Gemeinde. Und direkt danach hat er allerlei kontroverse Dinge angeklagt an ihn. Alle diese Dinge, und sie haben gelügt, es sagt in unserem Text heute, die waren geboten zu lügen über was er sagte. Das war nicht in Echtheit, was er gesagt hat. Er war nicht nur ein Diener, der Essen ausgab. Stephanus war ein weiser Mann, haben wir gelernt, auch. Er war bereit zu dienen und das hat ihn alles gekostet. Er war bereit zu dienen, nicht nur am Tische, aber zu sagen, was er sagen muss. Er hat ihn alles gekostet, es hat sein Leben ihn gekostet. Und was ist davon passiert? Es wäre einfach zu sagen, dass die Leiter des Tempels nicht gut waren und Stephanus war gut. Die waren böse, er war der Gute. Er war der Gute, die waren nicht. Aber das ist zu einfach. Wir müssen auch dahinter hören, was dahinter jetzt steckt. Er war angeklagt, gegen das Gesetz und gegen das Tempel zu sprechen. Gegen das Gesetz und gegen den Tempel zu sprechen. Und dann geht er sehr genau auf diese Geschichte an. Und ich bitte euch alle, das nachzulesen zu Hause. Das war ein bisschen lang heute Morgen, das alles zu auslesen, weil es ist ein langer Teil von dieser Geschichte. Aber man kann das nicht in Schnitten schneiden, weil es ist einfach eine Geschichte. Bitte geh nach Hause und lese diese Geschichte im Ganzen. Und dann wirst du alles sehen, was er gesagt hat. Ich lese meine Bibel mit Buntstifte. Und dann, wenn ich was lese und das ist ein anderer Charakter, dann male ich das aus in eine andere Farbe. Oder wenn es über einen Spruch geht, dann mache ich einen Kreis darum. Und meine Bibel ist immer mit vielen Farben angefarbt, wo ich das gelesen habe. Und das kannst du gern machen. Das Bibel ist ein lebendiges Wort und wir dürfen das machen. Wir dürfen das machen. Aber das hilft man, wenn so ein großes Stück davon liest. Er geht sehr genau darauf, wer Moses war und was er gesagt hat, weil er war das Prophet der Gesetz. Er hat das Gesetz gebracht zu den Menschen. Und was hat zu ihm passiert? Haben die Menschen zu ihm lang gehört? Nee. Was haben sie gemacht? Alle, die kennen diese Geschichte. Die warten die Gesetz und sie sind ungeduldig. Und was machen sie? Ein goldenes Kalb, genau. Die bauen ein Idol und eine Götzen und dann beten sie diese Götzen an. Die hatten kein Geduld über Moses. Obwohl er gerade Gott zugehört hat und haben sie auch aus Ägypten gebracht. Durch den Rote Meer, da war eine Spalte im Wasser, die könnten da durchlaufen. Die haben das alles mitgemacht und trotzdem bauen sie ein goldenes Kalb. Und wir denken, was für blöde Menschen. Aber wir müssen auch sagen, was passiert, wenn wir kein Geduld haben und wir warten auf Gott? Machen wir einfach auch nur unsere eigenen Dinge? Weil wir können auch dazu stimmen, dass wir auch vielleicht in dieser Fälle dasselbe machen wird. Wir können nicht immer stolz sagen, ich werde das nie machen, ne? Diese Leute sind bekloppt, ich würde das nie machen. Wenn ich anfange zu sagen, ich werde das nie machen, dann zeigt mir immer der Heilige Geist, wo ich das vorher gemacht habe und sagt, wirklich? Dann geht Stephanus durch den ganzen Tradition in der Vergangenheit und zeigt, wo jeder Prophet, der etwas Neues sagte, verfolgt wurde. Und wir können das auch nachlesen in dem Alten Testament. Jeder Prophet kommt und sagt zu Gottes Leute, du hast was Falsches gemacht, du musst umkehren, du musst Gott nachfolgen. Und nahmen sie das immer an? Nein. Und so erzählt Stephanus das. Es zeigt auch, wie die Menschen immer wieder aufhörten, auf Gott zu hören und stattdessen begannen, auf ihre eigenen Wünsche und ihre Sicherheit zu hören. Wenn wir kein Geduld auf Gott haben, dann machen wir unsere eigenen Dinge. Ich will auch eine kleine Geschichte mitteilen. Allison und Chloe sind gerade von einem Abenteuer in Australien zurückgekommen. Sie sind sehr froh, wieder zu Hause zu sein. Chloe schläft noch wieder ein. Sie hat angekommen und konnte nicht schlafen für 48 Stunden. Und gestern hat sie die ganze Nacht das erste Mal durchgeschlafen. Dieser Jetlag hat sie immer noch im Griff. Aber das kommt schon und das wird schon auch gut sein. Aber sie hatten ein Abenteuer und hatten viel Spaß mit Familie und Freunden in Australien. Und jeder Teil von der Reise von Alison und Chloe war wichtig, denn sonst wären sie nicht in Australien angekommen. Der Flug war um 17 Uhr am 4. Juli. Um 11 Uhr dachten wir, 6 Stunden vorher ist genug Zeit, die mussten zu Berlin gehen. 6 Stunden war gut genug Zeit. Am 11 Uhr fuhren wir mit Straßenbahn zum Hauptbahnhof. Dann kamen wir an und plötzlich war, wie übrig, der ECE war verspätet. Erst 15 Minuten, dann 20, dann 30, dann 45 Minuten, dann fast eine Stunde Verspätung an die ECE. Okay, dann kommt der ECE, die steigen ein, die gehen rein und alle die Waggonen sind verändert. Sie hatten einen Sitzplatz gebucht und könnte keinen Sitzplatz bekommen und sie mussten am Boden sitzen für die ganze Stunde von da bis Berlin Südkreuz. Dann kommen sie an Berlin Südkreuz und den nächsten Zug haben sie gerade verpasst. Dann muss sie warten für den nächsten von Südkreuz zum Flughafen. Und das wird 30 Minuten warten. Und zum Glück wusste Allison da vorher und hat ihm zugeguckt, was kann ich machen. Da gibt's viele Taxis da am Südkreuz. Wir steigen einfach in Taxi und fahren mit Taxi zum Flughafen. Dann kamen sie endlich an am Flughafen, aber gerade mit genug Zeit, weil wir alle wissen jetzt in diesen Zeiten, wie lange das dauert, durch die Kontrolle zu gehen. Da sind nicht genügend Leute und das hat 2 Stunden gedauert, durch Gepäckausgabe und Sicherheitskontrollen zu gehen. Und sie kamen am zum Gate, zum Tor. Wichtig, als die Flugzeug hat angefangen schon zu boarden, kamen sie zum Tor. Sie waren gerade in die richtige Zeit angekommen. Ein bisschen später werden sie ihre Flugzeug verpasst und dann mit einem Flugzeug nach Australien mussten sie einen ganzen Tag warten, ob sie auch an diese andere Flugzeug einsteigen könnte. Wissen wir auch nicht, weil es war nicht von Qatar Airlines, dass sie verspätet war. Das war alles über nur Deutsche Bahn. Aber zum Glück haben sie ihren Flug bekommen. Sie schafften ihren Flug nur rechtzeitig. Wir können uns alle gern über Deutsche Bahn lustig machen und wahrscheinlich aus gutem Grund, weil wir haben alle so eine Geschichte, glaube ich. Und wir können alle diese Geschichte erzählen, wie schlimm es ist. Und wir alle wissen, dass eine Verspätung auf einen Teil einer Reise, es bedeutet viel an der jede Umleitung für den nächsten Teil der Reise. Weil dann kommt das zu spät. Und dann vielleicht, wenn du noch einen hast, dann kommt dieser Bus zu spät. Und dann musst du warten für diesen Bus. Und was sollte eigentlich 1,5 Stunden sein, könnte 4-5 Stunden sein. Allison hat das schon gemacht. Sie musste fahren hin und zurück zwischen Mannheim und Halle für die ersten 3 Monate, als wir hier wohnten. Und eigentlich ist die Reise von Halle zu Mannheim nur 4 Stunden. Aber manchmal hat es 10 Stunden gedauert. Und das, keine Witz, macht keinen Spaß, wenn sowas passiert. Wir wissen, was es bedeutet, wenn ein Teil von der Reise nicht gut zusammenpasst. Aber was will ich mit all dieser Geschichte über diese Reise sagen? Wir müssen auch schauen, dass jeder Teil von dieser Geschichte, dieser Reise sehr wichtig war. Und wenn Sie steigen aus einer Straßenbahn und steigen in eine ECE, das meint nicht, dass die Straßenbahn nicht gut war. Es war wichtig für diesen ersten Teil dieser Reise. Aber sie lassen die Straßenbahn hinter sich und jetzt steigen in eine andere Art von Verkehrsmittel. Die können nicht mit Straßenbahn direkt zum Berlin Flughafen fahren. Die brauchen was Neues jetzt. Und nur weil der Zug von Halle Verspätung hat, macht dieser Teil auch nicht wichtig. Es war wichtig, die mussten zu Berlin Südkreuz ankommen. Sonst kommen sie auch nicht zum Flughafen. Es war notwendig, an sie am Ziel zu bringen. Aber als sie in Berlin Südkreuz ankamen, wussten sie, dass ihren Flug wahrscheinlich verpassen würden, wenn sie auf den nächsten Zug warten. Die Idealsituation hat sich geändert und jetzt war es Zeit für etwas Neues. Wir haben nicht geplant, eine Taxi zu nehmen und noch 50 Euro zu bezahlen für ein Taxi von Südkreuz nach dem Flughafen, aber es musste man machen. Wir mussten es machen, weil wir mussten ankommen in der richtigen Zeit. Etwas zurückzulassen bedeutet nicht, dass es schlecht war. Straßenbahn hinter sich zu lassen, meint nicht, dass es Straßenbahn schlecht war, aber es war nur genützt für diese Zeit. Jetzt brauchen wir was Neues. Und jetzt kommt was Neues, und jetzt kommt was Neues, und da kommt immer was Neues in unsere Geschichte. Wir müssen uns immer verändern als Kinder von Gottes. Ne? Als wir kleine Babys sind und wir wachsen, dann sind wir immer verändert. Und dann werden wir älter und älter und sind wir auch immer noch verändert. Meine Augen sind schlechter jetzt. Und das verändert sich. Ich kann alles nicht machen, was ich machen könnte, als ich 20 Jahre alt war. Das verändert sich. Wir müssen immer was Neues anfangen und lernen. Es war nicht schlecht, was in der Vergangenheit passiert ist. Es bedeutet nur, dass wir jetzt etwas anderes brauchen, um den nächsten Schritt zu machen. Der frühchristliche Anspruch war immer, dass Gott unsere Vorfahren in Erfüllung der Ziele für das Gesetz und den Tempel gegeben hat, jetzt etwas Neues tut. Das war von einer Theologin, das heißt N.T. Wright. Die erste Anspruch war immer, dass Gott tut was Neues jetzt. Was alles die Propheten gemacht, die Alte Testament, das war sehr wichtig. Aber jetzt tut Gott was Neues. Jesus ist angekommen. Er ist die Erfüllung von alles, was vorher ging. Deswegen können wir jetzt Schinken essen und Garnelen essen, weil das war nicht erlaubt in Judenzeit. Ne? Da sind viele Dinge, die in die Alte Testament da waren, für diese Zeit gemeint und wir müssen die nicht mehr erhalten. Ich darf nicht mein Haar hier am Seite von meinem Kopf schneiden. Das sagt in Levitikus irgendwo, dass ich darf das nicht machen. Weil das war eine Zeit für die Geschichte, wo wir das brauchten, diese Regeln. Aber jetzt kommt Jesus und er hat was Neues gemacht. Und das war ein großes Problem für diese Tempelbesitzer. Stephanus legt in seiner sehr ausführlichen Rede dar, dass nicht er, sondern der Sadduzäer und Hohenpriester Häresie begehen. Sie haben ihn angeklagt mit Häresie. Du sprichst diese Dinge gegen Tempel und unsere Geschichte. Und er sagt, nicht ich, aber euch. Alle von deiner Familie haben das gemacht, zu jedem Prophet, der ankommt. Und jetzt machst du das gleiche Fehler als alle die anderen, die vorher kamen. Seine Verteidigung verwandelt sich in einen Angriff. Als er erklärt, dass das, was vorher war, eine Zeit lang wichtig war, aber jetzt befinden sie sich in einer neuen Phase des Weges. Jetzt tut Gott etwas Neues und es sind die Hohepriester und Sadduzäer, die sich wie Josefs Brüder, waren Josefs Brüder gute Männer? Ja? Was haben sie zu Josef gemacht? Sie haben ihn verkauft als Sklave zu einem anderen Land. Er sagt, du benimmst dich wie die Brüder von Josef und du benimmst dich wie die Leute, die ein goldenes Kalb gebaut haben. Du hast diese goldene Kalb gebaut, aber das ist ein goldener Tempel. Das ist jetzt deine Götzen. Und wenn er das sagt, dann wird er getötet. Dann wollten sie nicht mehr zuhören. Dann haben sie gesagt, genug jetzt, wir haben genug gehört. Und haben sie angeschrien, haben sie angerannt und haben sie gesteinigt, bis er tot war. Die Geschichte endet mit dem Tod von Stephanus, dem ersten christliche Martyr, aber auch mit dem Beginn der Christenverfolgung durch Saulus. Ein neuer Charakter kommt in unsere Geschichte ganz am Ende und Saulus war dabei und war zufrieden mit der Tötung von Stephanus. Und dann ging er danach und verfolgt die anderen Christen. Interessant zu wissen, das ist nur eine interessante Nebensatz, aber wenn man etwas so tut und verfolgt eine Gruppe wie diese Gruppe, dann verfolgt man normalerweise nicht nur normale Mitglieder, aber die Leitern und die potenziellen Leitern von dieser Gruppe. Und es ist auffällig, dass in dieser Zeit Frauen und Männer gehört zu den Leuten, die Paulus angegriffen hat. Dann waren Frauen auch von Anfang an gedacht als Leitern in dieser Gruppe, weil sie auch verfolgt waren, nicht nur die Männer. Das ist nur interessant zu wissen, aber nicht der größte Punkt davon. Unser Na und wird ein bisschen länger heute, aber wir kommen jetzt zu Na und. Wenn wir diesen Text lesen, manchmal denken wir, ja, Christen werden verfolgt. Stephanus war verfolgt, er war angegriffen, weil er an Jesus gepredigt hat. Und wenn wir Jesus predigen zu Leuten und sie sagen, wir sollen aufhören, dann sind wir auch genauso verfolgt wie der Stephanus. Das ist überhaupt keine Gleichheit zwischen die zwei Geschichten. Das ist keine Verfolgung, wenn jemand sagt zu uns, ich glaube nicht, was du glaubst. Das ist keine Verfolgung, wir werden nicht gesteinigt. Wer war hier einmal gesteinigt in ihrem Leben für deine Glaube? Ich will meine Hände nicht hochhalten. Keiner? Keiner war hier gesteinigt für deine Glaube, geschlagen für deine Glaube. Vielleicht in der Vergangenheit, aber nicht mehr. Nein, was passiert hier ist, Stephanus hat gepredigt. Was Neues hat jetzt angefangen? Und sie wollten das nicht hören. Sie wollten immer behalten die Kraft, die sie hatten. Die wollten das nicht abgeben. Jetzt fängt was Neues an. Aber das macht immer Angst, was Neues zu anfangen. Jesus ist immer die Erfüllung, was vorher war. Wenn etwas Neues geschieht, heißt das nicht, dass die Dinge, die vorher kamen, schlecht waren. Diese Dinge in dem Alten Testament waren nicht schlecht. Aber die müssen nicht immer unbedingt Eindruck an unser Leben heute haben. Wir müssen fragen, steht das immer noch oder ist das durch Jesus jetzt geändert? Und das müssen wir selber rausfinden. Das steht nicht so klipp und klar, wie wir es denken. Wir müssen darüber nachdenken, was folgen wir? Soll ich meine Haare herschneiden oder nicht? Darf ich Speck und Schinken essen oder nicht? Manche Christen sagen immer noch, du darfst keine Speck oder Schinken essen. Da sind Christen, die sagen, wir können keine Hefe in unserem Brot haben, weil Hefe auch schlimm ist. Hefe ist ein Zeichen für Sünde und wir sollen keine Hefe in unserem Brot haben. Sollen wir das auch zuhören? Und dann gibt es diese Texte, die sagen, du sollst man nicht töten. Vielleicht müssen wir diese immer noch behalten und immer noch zuhören. Das ist nicht immer so klipp und klar, wo wir folgen, wo nicht. Aber was wir folgen, ist nicht ein Glaube. Wir folgen Jesus, ein Gott, der zu uns kam. Und wenn wir zu Jesus schauen jedes Mal und sagen, was hat Jesus darüber gesagt? Was hat Jesus dagegen gesprochen? Was hat Jesus dagegen gesagt? Jesus ist immer der Mittelpunkt, von was wir glauben und wo unser Glauben kommt. Und das war das Problem. Für diese anderen Männer war es nicht Jesus, er war einfach ein Mann. Tempel war Mittelpunkt. Gericht war Mittelpunkt, aber nicht Jesus. Und wir als Christen halten Jesus im Mittelpunkt. Wir müssen lernen von dieser Geschichte, wenn was Neues passiert, wir müssen aufhören zu sagen, ich wünschte, wir könnten zu dem zurückkehren, was vorher passiert ist. Wie sagt man das nicht? Wie sagt das nicht? Wer sagt das nicht hier? Es war besser vorher. Ich bin nicht allzu alt, ich hatte gerade Geburtstag, ja auch, aber ich bin auch nicht so alt. Aber ich denke, es war auch besser, als ich Kind war. Hatten wir keine Handys mehr. Wir hatten nur mein Fahrrad und dann, wenn ich meine Freunde treffen wollte, dann musste ich mit meinem Fahrrad zu dem Haus fahren und klopfen und kommst du und spielst du mit mir. Ich dachte, das war besser. Aber wir können nicht zurückkehren und alle Technologie wegschmeißen und sagen, wir machen nicht mit wie die Menschen in Amerika, wie heißen sie auf Deutsch? Mennoniten, ja, die sagen, wir haben keinen Strom, wir haben immer noch nur Kerzen und haben auch keine Knöpfe an unserer Kleidung, weil das auch ein Hochgerät ist. Wir können das nicht zurückkehren, wir können nicht zurückgehen. Etwas Neues muss jetzt unbedingt stattfinden. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Ich habe auch nicht Computer studiert in die Schule. Als ich studiert Computers in Schule, hatten sie immer noch Karten, du musst eine kleine Kiste ausfüllen mit einem Maler, dass du was an die Maschine machen könntest. Und dann steckst du diese Karten da drin und dann macht die Maschine irgendwas da raus. Das war sehr alt, ja. Miriam guckt mich sehr komisch an, das war sehr alt. Und ich hab auch diese Klasse nicht in die Schule gemacht. Aber jetzt ich stehe hier, ich predige von meinem iPad, ich habe ein Handy, das ich nehme die Predigt auf mit. Ich muss lernen, damit umzugehen, weil jetzt ist das die Zeiten. Das brauchen wir jetzt, das ist normal, das ist Leben jetzt heute. Wir brauchen alle diese Dinge. Etwas Neues muss jetzt stattfinden. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und anfangen, von den Möglichkeiten der Zukunft zu träumen. Wir können nicht immer in der Vergangenheit blicken und sagen, es war besser dann. Alles war besser dann. Wir müssen aufhören, in die Vergangenheit zu blicken. Das war das Problem des Volkes von Gottes, von Adam und Eva bis heute. Adam und Eva, glaube ich, würden auch sagen, es war besser vorher im Garten. Jetzt müssen wir hier außer dem Garten sitzen. Und dann alles war besser vorher. Alle schauen zurück und alles war besser vorher. Die Wiese ist immer grüner über den Zaun an der anderen Seite. Wir wollen immer zurückgehen, weil es war einem damals besser. Vielleicht können wir sagen, wir hatten mehr Mitglieder vorher. Wir hatten mehr Aktivitäten in unserer Gemeinde. Wir hatten es einfach besser. War wirklich alles besser vorher? Vielleicht einige andere Dinge waren besser, aber nicht alles war besser. Und diesen Begriff habe ich nur gelernt hier, als ich nach Halle zog. Die antifaschistischen Schutzmauer. War das besser als die Freiheit, die wir jetzt haben? Die Schutzmauer, das haltet alle die Faschisten raus. Das war nur, dass die Faschisten da bleiben. Das hat überhaupt nichts zu tun, dass wir hier drin bleiben. Nur, dass die da draußen bleiben. Das war dieser Name von dieser Geschichte. War das besser als die Freiheit, die wir jetzt haben, wo wir nach Australien fliegen können, wenn wir wollen, wenn wir Familie besuchen will? Waren verschmutzte Flüsse besser als die, in denen wir jetzt schwimmen können? War der Kaiser besser für die Menschen als Demokratie, in der wir Politiker mit einer Stimme abwählen können? War das besser auch früher? Manche Leute sagen, ja, vielleicht war es besser, aber ich glaube nicht. Manchmal betrachten wir die Vergangenheit durch rosarote Brille und vergessen das Schmerz und die Probleme, das durch die Vergangenheit wir gesehen haben. Wir sind jetzt in einer Phase als die Friedenskirche. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Sagen wir immer, es war besser früher? Oder schauen wir jetzt nach vorne und sagen, was können wir jetzt in diese Richtung machen? Was machen wir jetzt Neues? Das meint nicht, dass alles vorher war schlecht. Es hat gepasst für diese Zeit. Aber jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Jetzt müssen wir in ein Taxi einsteigen, sonst verpassen wir unsere Flüge. Jetzt müssen wir was Neues machen. Werden wir weiterhin der Vergangenheit nachtrauen und mit einer rosarote Brille betrachten oder werden wir etwas Neues für die Zukunft willen? Ob es gefällt oder nicht, wir befinden uns in einem neuen Teil unserer Reise. Ob es uns gefällt oder nicht, wir müssen die Vergangenheit ehren und sie loslassen. Ob es gefällt oder nicht, die Welt hat sich verändert. Der Zug, auf den wir gewartet haben, ist nicht angekommen. Und jetzt müssen wir einen Plan ausdenken, wie wir unsere Reise fortsetzen können. Hier gibt es ein paar Fakten, die wir wissen müssen. Das hilft uns, nach vorne zu schauen. Wir haben jetzt weniger Menschen in unserer Gemeinde. Die Menschen von heute kaufen auf mehr Dienste online zu. Wer hat letzte Mal ein gelbe Zeiten benutzt? Gelbe Zeiten. Ein, zwei. Wer jetzt, wenn du was brauchst, googelst es zuerst? Fast jede Gemeinde, jede in die Gemeinde. Nee, wir schauen am Internet zuerst. Wie findet man das? Ich wollte ein schönes Restaurant aussuchen für meine Geburtstagfeier gestern. Wir haben ein schönes Restaurant unter uns, aber wir gehen immer noch nur zu einem Restaurant. Ich dachte, wir sollten irgendwas anderes gehen. Und ich habe zuerst Restaurants in Halle ausgesucht und da war eine ganze Liste. Ich könnte auswählen, wer da ist. Dann hatte ich die Nummer, könnte anrufen, einen Tisch reservieren, alles geht gut. Alles ist mehr online jetzt. Das müssen wir wissen und erkennen und sagen, ja, und was machen wir damit? Die Menschen von heute mögen eine andere Art von Musik als die, die vorher uns gegangen ist. Das müssen wir mitmachen und lernen und sagen, vielleicht müssen wir lernen, neue Arten von Musik zu lieben auch. Weil die jungen Menschen von heute lieben diese Art von Musik. Und vielleicht die ältere Musik spielen wir ab und zu immer noch, aber nicht so viel wie jetzt. Das müssen wir fragen. Die Menschen von heute sind mobiler. Die ziehen öfter um. Zeig mal zum Beispiel die Schmidt-Familie. In die letzten 6 Jahren haben wir von Australien nach der Schweiz, von der Schweiz nach Mannheim, von Mannheim nach Halle gezogen. 6 Jahren. 3 Gemeinden war ich Pastor in die letzten 6 Jahren. In Australien für 7 Jahre, aber am Ende, das war eine und dann in der Schweiz und dann in Darmstadt. Und jetzt hier, 4 in 6 Jahren dann. 4 in 6 Jahren bin ich Pastor. Die ziehen öfter um. Vielleicht nicht so oft. Ich hoffe, ich bleibe hier ein bisschen länger jetzt. Aber die ziehen öfter um. Sie haben keine Mauer, die sich aufhält. Die können überhaupt überall ziehen. Schweiz, Australien, Thailand, egal. Die können überall gehen. Die haben viel mehr Möglichkeiten. Die Welt ist offener als vorher. Die Menschen von heute wollen ein Teil einer aktiven Gesellschaft sein, die sich für die Bedürfnisse der Menschen außerhalb der Kirche einsetzt. Das ist ein Fakt. Das ist, was Leute wollen. Die Menschen von heute bleiben vielleicht nicht 70 Jahre lang in einer Gemeinde. Das passiert nicht so oft mehr. Das ist ein schöner Teil von unserer Geschichte und wir schätzen alle die Leute, die so lange bei uns waren. Und das ist schön. Und wir lieben euch. Aber die Leute, die zu uns kommen jetzt, werden nicht hier für 70 Jahre bleiben. Das ist einfach so. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen heute Mitglied werden, ist geringer als früher. Weil Leute heutzutage sagen, warum soll ich Mitglied sein? Ich kann alles machen, was ich immer noch machen will und kein Mitglied sein. Es einfach nützt mich nicht, ein Mitglied zu sein. Warum soll ich es machen? Das ist einfach ein Fakt. Wir können nicht sagen, warum und sie sollen sich ändern. Wir müssen fragen, das ist einfach ein Fakt. Die Menschen von heute werden sich nicht mehr mit einer Kirche abfinden, die mehr über ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche spricht, als über die Bedürfnisse und Wünsche von anderen. Wenn wir nur reden über was wir brauchen und was wir wollen und was wir haben und was wir benutzen, die Leute wollen das nicht ein Teil davon sein. Menschen von heute schätzen Charakter mehr als das Aussehen. Egal wie schick es ist von draußen, die wollen hören zu unserem Charakter. Und keiner von diesen Fakten sind gegen unseren Glauben. Kein einziger von diesen Fakten geht irgendwo gegen Jesus hat am Kreuz für uns gestorben, für unsere Sünde. Und nachdem, dass wir ihm folgen, bleiben wir mit ihm in Ewigkeit. Keiner von diesen Fakten ändert diese Geschichte. Aber vielleicht ändert das, wie wir uns verhalten jeden Tag, jede Woche, jeden Sonntag. Vielleicht ändert sich das. Und ich will immer sagen, das meint nicht, was hat passiert in die Vergangenheit schlecht war. Es ist einfach nur eine neue Zeit und jetzt brauchen wir was Neues und müssen was Neues anfangen. Wenn wir diese wichtigen Unterschiede nicht erkennen, werden wir irrelevant werden und die Friedenskirche wird sterben. Das kann passieren zu Kirchen, sie können sterben. Und dann wächst was Neues, außer die Asche von was gestorben ist. Aber manche Kirchen sterben einfach. Schau mal rum, da sind viele Gemeinden, die zu sind. Da ist Sie würden das wissen besser als ich, aber diese Kirche inmitten vom Haller in Marktplatz ist jetzt ein Theater. Es war einmal eine Kirche, ne? Ulrich Kirche ist es. Das war einmal eine lebende Kirche, ne? Das war mal. Und jetzt hat diese Gemeinde ausgestorben. Jetzt gibt's diese Gemeinde nicht mehr. Jetzt ist es ein Theater. Das passiert in unserer Gesellschaft. Kirchen sterben. Und wir werden uns finden, auch in einer Zeit, dass wir sterben, wenn wir nicht anfangen zu denken, was können wir jetzt machen, das neues Leben bringt in unsere Gemeinde. Jetzt komme ich zu meiner letzten Punkt, bevor ich an Urlaub gehe für 3 Wochen. Ich gebe dir Hausaufgaben über Sommerzeit. Wer liebt Hausaufgaben? Keiner liebt. Ich liebe Hausaufgaben, ich habe kein Problem damit. Du hast Hausaufgaben. Sommerzeit. Du hast meine Erlaubnis, das zu machen. Besuch eine andere Gemeinde. Für einen Besuch. Wenn du an Urlaub bist, wenn du findest du bei Familie irgendwo anderes, geh zu einer anderen Gemeinde. Eine Kirche, die lebendig ist. Eine Kirche, die dynamisch ist. Eine Kirche, die junge Familie hat. Geh dahin. Schau dich an als Besucher. Von alles von Anfang an. Wie Leute neu in die Türe kommen. Wie bist du gegrüßt? Was passiert da? Was ist erzählt da? Was machen sie da? Und wie machen sie es anderes wie uns? Sie sind alle jetzt Spionen für Friedenskirche. Sie gehen da raus, besuchen andere Gemeinde. Gib deine Opfer, deinen Dienst zu dieser Gemeinde für eine Woche. Sing mit. Sei ein Teil von dieser Gemeinde. Geh mit offenem Herz, um zu sehen, wie sie die Dinge tun in dieser Gemeinde. Und nicht nur am Sonntag. Hör auch, für was passiert wochenüber, welche Gruppen sie haben. Vielleicht haben sie einen Gemeindebrief oder ein Sonntagsblatt. Schau da drin, was gibt's hier, was machen sie hier. Hör die Geschichten zu von offenem Kanzel oder von Ankündigung von Kabelgruppen oder irgendwas anderes auch, was passiert in die Wochen über auch. Dann komm zurück und vergleich sie mit den Friedenskirchen. Das ist unsere Hausaufgaben. Und die erste Woche, dass ich zurück bin, machen wir eine besondere Predigt, keine Andacht. Und dann machen wir eine offene Kanzel, das ist die letzte Woche im August. Und du kannst vorkommen und sagen, ich habe diese Gemeinde besucht und das habe ich sehr toll gefunden. Und dann hören wir, was für Geschichten wir haben. Ich hoffe, dass du nimmst diese Hausaufgaben wahr. Weil wir müssen manchmal umschauen und sehen, was andere Gemeinden gibt's, was machen sie in anderen Gemeinden. Vielleicht kennen wir nur diese einzige Gemeinde. Vielleicht ist das die einzige Gemeinde, dass du in deiner ganzen Leben lang warst. Und hat nie nachgeschaut in andere, was die dahin machen und wie sie es machen. Das kann unsere Augen öffnen für andere Ideen. Wir müssen nicht anderen nachmachen und kopieren, aber dann vielleicht können wir selber Ideen davon schaffen, was die da machen. Die machen so und so und so und wir können das so und so und so machen, aber das passt besser zu uns. Das ist deine Hausaufgabe. Ich mache es auch diese 3 Wochen. Wenn ich an Urlaub bin, gehe ich auch immer noch zur Kirche. Und ich besuche immer andere Gemeinden. Ich werde das auch machen. Dann, ich gebe dir die Erlaubnis, mach das, besuch eine andere Gemeinde. Aber vielleicht nicht alle an der einen Woche, dass keiner hier kommt. Wir haben Gästprediger, die kommen und sprechen zu uns. Wir wollen keine leere Haus haben. Aber bitte, nimm Zeit und geh und besuch andere Gemeinde. Das ist ein Anfang. Ich denke, du wirst von dieser Erfahrung herausgefordert werden. Das brauchen wir, dass wir jetzt nach vorne schauen und was Neues anfangen. Lass uns zusammen beten. Unser Vater im Himmel, jedes Mal, wenn deine Menschen aufgehört haben, dich zu zuhören, hast du sie neu wahrgenommen. Hast du dir einen neuen Weg gezeigt? Hast du dir an einen neuen Teil von dieser Reise gebracht? Egal, ob wir es in der Wüste war für 40 Jahre, durch das Rote Meer von der Ägypten mit Abraham, mit David, mit all die Geschichte, Jedes Mal warst du dabei und hast gesagt, ich bin dein Gott, du bist meine Leute. Hilf uns auch, zu dir zuzuhören. Durch deinen Heiligen Geist, durch Jesus Christus, hilf uns, zu dir zu hören. Dass wir deine Stimme hören, dass wir machen können, was du hier willst, nicht was wir nur ausgedacht haben, aber was du zu uns sagst durch deinen Heiligen Geist. Hilf uns, diese Hausaufgaben zu erfüllen in die nächsten 3 Wochen. Wir danken dir in den Namen von deinem Sohn Jesus Christus. Amen.